Buddha Goja, Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt aus der Reihe Inspirationsbaum. Vor einiger Zeit habe ich euch von Nagarjuna, einem Vertreter des Mahayana, berichtet, der die Pranya Paramita Sutren aufgebracht hat, die Sutren der vollendeten Weisheit. Er hat außerdem an der häufig bloß scholastischen Beschäftigung des Theravada mit dem Abhidharma, also den theoretisch anmutenden Erläuterungen zur Lehre, Kritik geübt. Zeit also, endlich einmal für einen Scholastiker des Theravada die Lanze zu brechen. Und zwar für Buddha Gosa. In der Tat gilt Buddha Gosa heute als der bekannteste Gelehrte des Theravada. Er wurde im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung in Gosa in der Nähe von Bodhgaya, also dem Ort der Erleuchtung Buddhas, als Brahmane geboren. Sein Name ist zwar eine Anspielung auf seinen Geburtsort, bedeutet aber auch, und das ist wohl das Wichtigere, die Stimme Buddhas. Buddha Gosa ging dann, nachdem er Zuflucht zu den drei Juwelen, Buddha, Dharma und Sangha, genommen hatte, nach Sri Lanka, um den Buddhismus im Gewande des Theravada zu studieren. Er lebte zeitweise im Mahavihara, im großen Kloster zu Anuradhapura. Es heißt, dass Pali, diese altindische Sprache, zur Lingua Franca, zur wichtigsten Sprache des Buddhismus geworden sei, sei im Wesentlichen sein Verdienst. Buddha Gosa befindet sich auf unserem Inspirationsbaum hier oben in der Gruppe der fünf wichtigsten indischen Lehrer, genau wie Nagarjuna, von dem wir unlängst hörten. Aber während Nagarjuna, der vor allem für die Entdeckung des Unbewussten und seiner inspirierenden Kraft steht, mit Schlangen im heiligen Schein dargestellt wird, steht Buddha Gosa für die Schulung des Bewusstseins, für unseren Geist. Daher wird er mit einem gänzlich anderen Attribut dargestellt, mit einem Buch in der Hand, nämlich mit seinem Hauptwerk, dem Visuddhimagga, dem Weg zur Reinheit, dessen Übersetzung ins Deutsche vom ersten deutschen buddhistischen Mönch und späteren Leiter der Pali Text Society von Nyanatiloka übersetzt wurde und 1927 erstmals erschien. Was soll an einem nüchternen Analysten wie Buddha Gosa denn so inspirierend sein, dass er auf unserem Inspirationsbaum Platz findet? Nun, ich kann da nur von mir sprechen. Als ich vor 20 Jahren erkannte, dass ich Buddhist bin, pflegte ich die nächsten Jahre ein eifriges Textstudium. Und da im achtfachen Pfad des Buddha auch Meditation als eines dieser Pfadglieder bezeichnet wurde, ich aber bis dato nur spärliche und wenig nachhaltige Begegnung mit dieser Kunst hatte, versuchte ich aus Büchern meditieren zu lernen. Im Laufe der nächsten 2 oder 3 Jahre las ich etwa 40 Bücher über Meditation. Ich kann nicht sagen, dass mein Verständnis für diese im Buddhismus doch so hochgeschätzte Tätigkeit dadurch maßgeblich gesteigert wurde. Vieles trug sogar zur Verwirrung bei. Doch im Sommer 1995 las ich in dem Tempel, den ich damals im Garten meines Hauses errichtet hatte, ein Buch, das mir hilfreicher war als alle vorherigen. Sein Titel war »Die Meditation, die der Buddha selber lehrte«. Sein Autor ist Amadeo Solé Leres, ein früherer Dozent der London University und Beamter der FAO, also der Welternährungsbehörde. Das Buch fand ich wirklich hilfreich und es hatte sehr, sehr viele Fußnoten. Von diesen bezogen sich die allermeisten auf den Klassiker Visuddhimagga von Buddha Gosa, den ich mir daraufhin umgehend besorgte. Dieses 1000-Seiten-Werk wurde mir zur zentralen Beschäftigung für mindestens ein halbes Jahr. Ja, es wurde mir zu einer Quelle der Inspiration. Schon allein die Gliederung des Werkes war von umwerfender Genialität. 3 große Abschnitte. Shila, Samadhi, Pranaya. Also Ethik, Meditation, Weisheit. Nichts anderes als der dreifache Pfad, den der Buddha lehrte. Ich möchte euch aber hier auch gleichzeitig davor warnen, jetzt voller Begeisterung dieses Werk zu kaufen und zu denken, das lese ich jetzt mal. Ich biete euch daher nur eine Leseprobe aus dem Teil Meditation, 13. Kapitel, Abschnitt Römisch 4. Viertens, das Wissen von der früheren Daseinsform Pupenivasanjana entsteht bei 8 Arten von Objekten. Erstens beim Begrenzten, zweitens beim Entfalteten, drittens beim Unermesslichen, viertens beim Pfade, fünftens beim Vergangenen, sechstens eigenen, siebtens äußeren und achtens unwirklichen Objekten. Und in welcher Weise? Erstens, wenn jenes Wissen sich erinnert an die Daseinsgruppen der Sinnensphäre, zu solcher Zeit hat es ein begrenztes Objekt. Zweitens, wenn es sich an die Daseinsgruppen der feinkörperlichen oder unkörperlichen Sphäre erinnert, zu solcher Zeit hat es ein entfaltetes Objekt. Drittens, wenn es sich erinnert an den einst durch einen selber oder durch andere erweckten Pfad oder die verwirklichte Frucht des Pfades, zu solcher Zeit hat das Wissen ein unermessliches Objekt. Viertens, wenn es sich bloß des erweckten Pfades erinnert, zu dieser Zeit hat es ein Pfad als Objekt. Fünftens, notwendigerweise aber hat es stets ein vergangenes Objekt. Wenn nun auch das Wissen von der Geistesdurchschauung und das vom Wiedererscheinen gemäß der Werke vergangene Objekte, so hat doch von diesen die Geistesdurchschauung bloß ein auf die vergangenen 7 Tage beschränktes Bewusstsein als Objekt. Eine andere Daseinsgruppe als das Bewusstsein oder etwas mit einer anderen Daseinsgruppe verbundenes, wie Eigenname, erkennt es nicht. Sechstens, wenn man nun über die eigenen Daseinsgruppen nachdenkt, hat dieses Wissen ein eigenes Objekt. Siebtens, wenn man über die Daseinsgruppen anderer nachdenkt, ein äußeres Objekt. Achtens, wenn man über Name, Abstammung, Erde, Vorzeichen dergleichen nachdenkt, in der Weise wie, ich glaube es langt, ja? Alles klar? Soweit zur Abschreckung. Man kann ein solches Buch nicht einfach einmal durchlesen. Es ist geschrieben, um von Praktizierenden, in aller Regel von Mönchen, studiert zu werden. Ich habe mich seinerzeit hingesetzt und es umgeschrieben, jedenfalls die ersten 400 Seiten. Es mit Schaubildern versehen, um ein gewisses, wenn auch rudimentäres Maß an Verständnis dafür zu bekommen. Das hat meine Kraft für ein halbes Jahr absorbiert. Danach hat mir ein Freund, der heute im Triratna-Orden als Shradavandu ordiniert ist und übrigens vor 2 Wochen hier auf diesem Platz saß und die Veranstaltung leitete, der hat mir ein anderes Buch über Meditation empfohlen, das meinem damaligen Kenntnisstand wesentlich besser entsprach und das ich noch heute jedem empfehle, nämlich Kamala Shilas buddhistische Meditation. Dennoch verehre ich das Visuddhimagga weiter, denn es ist ein unwahrscheinlicher Quell für Inspiration und ein äußerst hilfreiches Nachschlagwerk. Zur Entstehungsgeschichte des Visuddhimagga muss man sagen, dass es scheinbar in weiten Teilen mit einem noch älteren Werk, dem Vimuttimagga, das heißt Weg zur Befreiung, von Upatisha Thera identisch ist. Dieser lebte wohl im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Allerdings stellt Buddha Gosas Werk nicht nur eine Überarbeitung, sondern auch eine Erweiterung dar, weswegen das ältere Vimuttimagga heute im Theravada im Westen praktisch überhaupt nicht mehr verwendet wird. Außerdem war dieses in Singhalesisch geschrieben und ist im Original gar nicht mehr erhalten, wie dies auch für die meisten anderen Sanskrit-Klassiker gilt, die während der islamischen Herrschaft in Indien vernichtet wurden. Vermutlich reagieren die deshalb heute so allergisch auf Koranverbrennungen, aber das nur nebenbei. Was allerdings erhalten geblieben ist, ist die chinesische Übersetzung des Vimuttimagga. Jnatiloka vermutet sogar, dass der Lehrer Buddhaghosas und der Übersetzer des Vimuttimagga ins Chinesische die gleiche Person sind. Dafür spricht einiges, zumindest, dass beide den gleichen Namen, nämlich Sangapala, tragen. Wer sich übrigens für die chinesischen Übersetzungen verlorener Sanskrit-Texte interessiert, der hat hier im November einen ganz prominenten Ansprechpartner, nämlich Damaloka aus Birmingham, der dieser Frage in seinem neuesten noch unveröffentlichten Buch, dessen Entwurf ich die Freude hatte lesen zu dürfen, nachgeht. Zurück zum Visuddhimagga. Wozu diente das ursprünglich? Nun, in Theravada-Klöstern studierte man dieses Werk Buddhaghosas und auch seine Überarbeitungen und Zusammenfassungen früherer Pali-Kommentare aufs Eifrigste. Es ist falsch zu glauben, dass Mönche den ganzen Tag meditieren. Vielmehr sind sie dem vom Buddha empfohlenen Dreiklang der Aufnahme des Dharma verpflichtet. Und dieser Dreiklang lautet: Hören, Reflektieren, Meditieren. Das ist übrigens auch der Titel der Reihe, die ich hier in Gelnhausen montags und dienstags anbiete. Was bedeutet Hören, Reflektieren, Meditieren? Nun, Hören, oder für uns Schriftkundige Lesen, bedeutet, dass wir Input bekommen. Dabei ist unsere Art zu hören oder zu lesen gewöhnlich nicht sonderlich hilfreich. Ich habe zum Beispiel, als ich zum Buddhismus gekommen war, den Pali-Kanon gelesen. Die Kuddhaka-Nikaya, die Sammlung der kurzen Lehrreden, die Majjhimika-Nikaya, die Sammlung der mittellangen Lehrreden, die Digha-Nikaya, die Sammlung der langen Lehrreden, die Anguttara-Nikaya, die angereihte Sammlung in 11 Bänden und, viele tausend Seiten. Das ist, so weiß ich heute, aus leidvoller Erfahrung zu sagen, eine völlig falsche Herangehensweise. Hören oder lesen darf nur einen relativ kurzen Abschnitt andauern. Selbst meine 20-Minuten-Vorträge hier sind eigentlich schon zu lang. Daher stelle ich sie auch ins Internet, damit man sie nochmals nachlesen oder anhören kann. Gegebenenfalls in Teilen nachlesen oder anhören. Der nächste und ganz wichtige Punkt ist das Reflektieren. Reflektieren kann man allein oder im Gespräch mit anderen. Das ist der Grund, warum wir hier nach meinen Vorträgen immer noch Gelegenheit haben zu diskutieren, das Thema im Gespräch mit anderen zu vertiefen. In diesen Kursen, die ich montags und dienstags gebe, wird da noch viel mehr Gewicht drauf gelegt. Und zwar auf beides. Auf das Reflektieren im Vorfeld unserer Treffen, nachdem man den Input gelesen hat, und auf das Reflektieren zusammen mit anderen. Und genau das ist Gegenstand klösterlichen Lebens. Die Mönche hören Vorträge oder Vorlesungen, zum Beispiel aus dem Visuddhimagga, dann reflektieren sie alleine darüber, sie reflektieren in Gesprächskreisen mit anderen, sie reflektieren in Kolloquien darüber, sie treffen sich zu Spaziergängen oder in ihren Klosterzellen zum Gedankenaustausch. Und wenn sie den Text dann durch Hören und Reflektieren ganz durchdrungen haben und sich danach in Meditation herniedersetzen, dann wird dies, womit sie sich zuvor beschäftigten, ohne dass in der Meditation selbst darüber nachgedacht wird, in absoluter Ruhe des Geistes im Unterbewusstsein gespeichert. Das ist so ungefähr die gleiche Technik, wie wenn jemand Vokabeln lernt und tut sich das Lehrbuch nachts nochmal unter das Kopfkissen. Ne? Es soll im Unterbewusstsein gespeichert werden. Es soll zu unserer zweiten Natur werden. Es ist dann nicht nur in unserem Hirn, sondern wurde untrennbarer Teil unseres Wesens. Daher lehrte der Buddha den Dreiklang des Lernens: Hören, Reflektieren, Meditieren. Und auch das macht die Faszination aus, die Buddhaghosa seit 1995 auf mich ausübt. Er hat diese Methode des Buddha umgesetzt. Er hat Hunderttausenden von Mönchen und auch uns das Handwerkszeug dazu gegeben, das Material zum Hören, zum Reflektieren, zum Meditieren. Das ist ein ungeheurer Schatz, den wir uns zu Nutzen machen können. Die Frage ist also, sollten wir, wenn wir ernsthaft den Dharma praktizieren wollen, Werke wie das Visuddhimagga lesen, reflektieren, darüber meditieren? Ja und nein. Wichtig ist das Prinzip hören, respektive lesen, reflektieren, abwechselnd allein und in Studiengruppen, und meditieren. Nach diesem Prinzip vorzugehen, ist von elementarer Wichtigkeit. Wir sollten uns aber nicht mit Berufsbuddhisten und Vollzeitmönchen verwechseln. Und ganz nebenbei gesagt, nicht alle Mönche sind willens und in der Lage, diese Texte zu verstehen. Wenn im derzeitigen Theravada vielleicht noch 5% aller Mönche den Pali-Kanon und die Texte Buddhaghosas in der von mir vorgestellten Art bearbeiten, so ist das schon hochgeschätzt. Dennoch können wir den von dem buddhistischen Dreiklang und auch uns, können wir von Buddhaghosas Werk profitieren, will ich sagen. Nutzen daraus ziehen, uns spirituell weiterentwickeln. Es ist das der Grund, warum ich die Reihe Hören, Reflektieren, Meditieren anbiete. Da bin ich ganz von Buddhaghosa inspiriert. Und es ist etwas, was uns hier in Gelnhausen und generell bei Triratna, wie ich meine, positiv von ganz, ganz vielen anderen buddhistischen Gruppen abhebt. Wir propagieren, wir folgen der Empfehlung Buddhas, nämlich zu hören, zu reflektieren, zu meditieren. Allen drei Punkten. In Ansätzen hier donnerstags, systematischer montags und dienstags. Und genau mit dem Abhidharma, dem Ansatz, den Buddhaghosa verfolgte, mit der Analyse der Geistesfaktoren, wie wir sie unter anderem im Visuddhimagga finden, befasste sich daher der bedeutende englische Lehrer Sangharakshita im Jahre 1976 in einem Ordensseminar für erfahrene Ordensmitglieder. Die Unterlagen, die Sangharakshita damals verwandte, und auch die wichtigsten Beiträge der Ordensmitglieder dazu wurden Grundlage eines Buches, das 1998 bei Windhorse Publications unter dem Titel Know Your Mind erschien. Ich habe innerhalb der buddhistischen Gemeinschaft Triratna seit vielen Jahren darauf gedrungen, dass dieses Werk auch auf Deutsch erscheint. Seit 2 Monaten ist es nun unter dem Titel Herz und Geist verstehen, psychologische Grundlagen buddhistischer Ethik, auch auf Deutsch erhältlich. Unter anderem hier bei uns. Übersetzerin sind Tsuchimanasa und Nagadakini. Letztere wird uns wohl Anfang nächsten Jahres hier in Gelnhausen besuchen. Beraten wurden die Übersetzerinnen von Dhammaloka, der hier im November an einem Donnerstag einen Vortrag über einen anderen inspirierenden Meister halten wird. Über, wie könnte es anders sein, Xianzang, den Übersetzer der Sanskrit-Texte ins Chinesische. Aber auch dieses Buch, die psychologischen Grundlagen buddhistischer Ethik, ist nichts, was man eben einmal durchliest. Auch dies lässt sich nur durch den Dreiklang lesen, und zwar Stückchen für Stückchen. Reflektieren, allein und ganz wichtig in einer Studiengruppe, und meditieren von uns so aufnehmen, dass es uns nachhaltig verändern kann. Ich habe daher vor, einen kleinen Abschnitt daraus, 40 Seiten, mit Interessierten dienstags ab dem 30. Oktober an 6 Abenden zu studieren, nämlich den Abschnitt über die 5 allgegenwärtigen Faktoren unserer Wahrnehmung. Schön wäre es, wenn sich Leute dafür fänden, die das mit mir studieren möchten. Bislang liegen 4 Anmeldungen vor. Denn so meine ich, würde auch Buddhaghosas Anwesenheit in unserer Mitte spüren können. Vielleicht sollten wir für den großen Meister des Amidama einen Stuhl an unserem Studientisch bereithalten. Soweit zu Buddha Ghosa. Jetzt ist Zeit zum Reflektieren, gemeinsam im Gedankenaustausch.